Dann bitte begrüßt mit einem ganz großen Applaus, hier ist Hans-Georg Pantschak. Ganz großen Applaus bitte.
Riesenapplaus.
So. Achso, ganz wichtig am Anfang, ihr dürft immer gerne Fragen stellen. Wir haben ein Mikrofon dort, da kann man einfach, okay, ich zeig das mal. Hier drüben, ja, wer Bock hat, kommt einfach hierher, ist es an? Ich höre nichts. Ich hau nicht drauf, ist ganz sanft, ist leichte Vibration. Ist fast intim. Okay, ich sollte aufhören, das zu sagen, hier sind Kinder. Aha, siehst du, ja. So, genau, da könnt ihr immer hinkommen. Ich komme auch gerne ins Publikum gesprungen, wenn ihr euch nicht traut, meldet euch einfach. Genau. Und ihr könnt immer sehr gerne Fragen stellen. Dafür sind wir hier, dafür ist Hans-Georg da.
Diese Zeit da und genau, wir begrüßen erstmal Hans-Georg Pantschak. Schön, dass du da bist. Bevor wir hier auf der Bühne anfangen, gibt es schon Fragen irgendwie aus dem Publikum, die jetzt gestellt werden möchten? Gut.
Warum bin ich hier?
Ja. Da muss man sich erstmal trauen, da kommen wir auch gleich hin. Ja. Ihr müsst keine Angst haben, ihr dürft jede Frage stellen. Aber wir können ja erstmal lose anfangen. Hans-Georg, du hast eine wahnsinnig lange Erfahrung jetzt schon als Synchronsprecher und so weiter, aber eine schöne Einstiegsfrage, ich weiß, du hast die schon sehr oft wahrscheinlich beantworten müssen, aber wie hast du denn angefangen? Fangen wir vielleicht ganz einfach an.
Es gibt Kollegen von mir, die sagen, also wie sind Sie zum Synchron gekommen? Sagt er, ja, mit dem Bus. Also das machen wir hier nicht. Ich hatte einen 11 Jahre älteren Bruder, der war 19, ich war 8. Und der hatte gehört, dass Jul Brynner in Amerika als Gage 1 Million Dollar verdient hat. Und hat gesagt, ah, das will ich auch. Und ist auf eine Schauspielschule gegangen, da war dann Horst Buchholz und andere Leute auch. Und da hatte er eine Freundin mit 19, Renja Gill, die hat dann gut geheiratet wahrscheinlich, die hat dann aufgehört mit dem Beruf. Und die drehte ein Fernsehspiel 1961. Da waren eigentlich so gut wie niemand von euch geboren, glaube ich, der hier sitzt. Und da hieß es, da brauchen wir einen kleinen Jungen in dieser Produktion. Und die sagt, du hast doch so einen kleinen Bruder, was ist denn mit dem? Die suchen in den Schulen überall nach so einem Jungen und willst du den nicht mal? Ich kann den empfehlen. Und dann musst du mal vorstellen, bist du 19 Jahre alt, hast einen 80-jährigen kleinen Bruder und dann denkst du, der könnte dich ganz schön blamieren, wenn der das nicht bringt. Und dann gesagt, nee, der ist zu doof. Und dann hatten die aber Kollegen, die haben bei uns dann so gegessen und da meinte der andere, so doof ist der kleine Bruder nicht und außerdem verdient er doch der Kohle. Und da hat er wieder die Ohren gespitzt. Dann gesagt, okay. Und dann hat er mich getriezt, eine Woche lang musste ich dann da so ein Klassiker, wehe dem, ich zieh vom Leder, weil ich den nicht teile, sondern wenn wir schlagen uns, Herr Siegel, so ein Grillparzerstück. Und dann kam der Regisseur und die Hauptdarstellerin zu uns nach Hause, im Wohnzimmer. Und dann musste ich da so ein bisschen... Und Kinder, in Amerika gibt es ja so Akademien mittlerweile, ne? So für 3-4-Jährige schon. Gott sei Dank bei uns noch nicht. Aber Kinder trauen sich oder sie trauen sich nicht. Ich habe mich getraut, dann habe ich das Fernsehspiel gemacht. Und dann bin ich, das war 6 Wochen, waren wir da in Frankfurt am Main. Wir lebten in West-Berlin. Dann bin ich nach Hause gefahren, das hat sich dann rumgesprochen über diese Arbeit. Dann habe ich Theater gespielt, Renaissance-Theater. Dann gehen Leute ins Theater vom Rundfunk, vom SFB, vom Trias. Und dann hieß es, ach, das ist ein Klinik. Dann habe ich so eine Kinderserie, Kommissar X, dann als Hörspiel gemacht. Und dann kommen Leute da vom Synchron dazu, die sagen, der kann. Also ich hatte dann mit 9 Jahren schon eine Serie, Kentucky Jones, wo ich synchronisiert habe, jeden Tag eigentlich so neben der Schule. So fing es an.
Das hat dich gar nicht eingeschüchtert, dass du so als Kind direkt so spontan performen musstest für so Erwachsene, die dann, also war das sehr nett aufgebaut, dass sie, oder wie kann man sich das vorstellen, die kommen dann zu euch oder ihr kommt zu denen hin und die Regisseurin sitzt da und guckt dich an, während du das sprichst?
Ja, die haben da im Sessel gesessen und ich habe da meinen Senf erzählt. Okay. Und es geht darum, ob die sich trauen, die Kinder. Das ist auch der Grund, warum es Grunde keine... Also warum man mit 30 nicht mehr Synchronsprecher werden kann. Warum jetzt der ganze Nachwuchs immer die Kinder von Aufnahmeleitern, Regisseuren sind. Weil Kinder haben keinen Schiss. Dann heißt es, du, wir haben da eine Kinderserie, dann hat man auch Zeit mit Kindern. Da gibt es ja 4-, 5-Jährige, die können ja nicht mal lesen. Also dann stellt man die auf so eine Box und sagt, pass mal auf, da kommt jetzt ein Bild. Und dann sagt der Mann irgendwas zu dir und dann sagst du, danke, Sir, und ich tippe dich an. Und so lernen die. Und Kinder sind ja nicht doof. Nach dem 4., 5. Termin wissen die, wie Synchron funktioniert. Und es gibt für arbeitslose Schauspieler gibt's so eine Fortbildung, wenn die halt vor der Kamera gestanden haben und Theater gespielt haben. und möchten ins Synchron reinkommen, dann finanziert das Arbeitsamt so einen dreimonatigen Kurs. Gibt so vier Kurse in Berlin zwei und in München zwei im Jahr. Ich bin da als Dozent, aber nicht für Kunst, sondern ich erkläre nicht Steuer- und Sozialrecht, weil es sehr kompliziert ist in dem Synchronbereich. Und von diesen 80 Leuten im Jahr schaffen es ungefähr zwei, mal ab und zu synchronisieren. Der Rest fällt einfach hinten raus, aus einem ganz einfachen Grund. Im Gegensatz zum Kind kommt jetzt ein Erwachsener dahin und ihr kennt es vom Computer, vom Arbeitsspeicher. Und dann sagt er sich natürlich, wenn ich jetzt hier Scheiße baue, dann werde ich nicht mehr besetzt. Da ist die Hälfte des Arbeitsspeichers schon mal mit Angst gefüllt. Und ein Kind traut sich einfach. Oder es traut sich nicht, dann kommt es auch nicht wieder. Aber wer sich traut, der macht es einfach. Und Kinder scheißen sich nichts. Und die Erwachsenen, wir haben keine Zeit, denen irgendwas zu erklären. Wir machen bei Mangas bis zu 600 Takes am Tag. Das heißt, wir machen ungefähr 3-4 solche Lines machen wir in einer Minute. Da ist keine Zeit, um irgendjemand was zu erklären, wie das funktioniert. Na, das zu dem Thema.
Es gibt direkt eine Frage.
Sehr schön. Wollte ich gerade sagen. Dann einfach ans Mikrofon drehen.
Ich hasse Mikrofone. Wie trainierst du deine Stimme? Wärmst du die auf vorher oder machst du Stimmübungen?
Ich rede viel. Aber es gibt natürlich, ich habe ein Arbeitsmittel, das habe ich immer dabei. Also jetzt nicht den, es gibt ja, und man kann die auch frisch dann wieder, müssen ja nach ein paar Tagen ausgewechselt werden, gibt es eine kleine Geschichte zu. Ich war so 16, 17 und wir hatten so eine Top-Sprecherin in Berlin, die Uschi Herbig, und die war so Ende 20, Anfang 30, ich fand die ganz toll, aber die hat morgens immer so ein halbes Glas Wodka getrunken erstmal, bevor sie angefangen hat. Und ich sagte immer, Uschi, wie machst du denn das? Wenn ich an dem Ding rieche, kann ich ja schon, da lalle ich ja schon. Weißt du, ich bin Alkoholikerin, Georg, und ich brauche einen gewissen Pegel, damit ich überhaupt arbeiten kann. Aber wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann nehme ich einen Korken in den Mund. Bitte nicht nachmachen, wenn man das nicht geübt hat. Senkrecht nehmen wir den in den Mund, das heißt, man kriegt eine Maulsperre dann. Und wir überdehnen damit die Muskulatur. Ich habe mal so ein Theaterstück 5 Jahre gespielt, da gibt es so einen langen Satz und den übe ich morgens, wenn ich in die Arbeit fahre, dann geht es so.
Ungeachtet der legitimen Gesellschaftsstruktur, die in einem Staatswesen vorhanden ist, gibt es immer wieder Menschen, die dank ihrer angeborenen größeren Fähigkeiten
und so weiter und so fort. Und damit überdehnst du das und dann kannst du zum Beispiel sagen, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie an den Arzt oder Apotheker. Und wenn man das so schnell sprechen will, dann könnt ihr das mal alle zu Hause probieren, das ist ganz interessant. Der Trick ist nämlich auch interessant für Schüler, die ein Referat halten müssen, für Leute, die ein Vorstellungsgespräch haben oder sowas. Deutliche Sprache ist immer ganz hilfreich. Und da kann man sich mal zu Hause sein Smartphone nehmen, jeder hat ein Smartphone, nimmt das Diktiergerät und dann versucht er mal diesen Satz, den kennt ja jeder, zu Risiken und Nebenwirkungen, so, das sprecht ihr mal ein, so schnell ihr könnt, sauber, so wie ihr denkt. Und dann geht ihr mal 5 Minuten durchs Zimmer und bitte aber mit einem größeren Korken. So lang, ne? Nicht, dass gleich der Arzt kommen muss. Und dann macht ihr mal 5 Minuten, übt ihr diesen Satz mit dem Korken im Mund und dann nehmt ihr das nochmal auf. Das ist ein signifikanter Unterschied, werdet ihr merken. Also es ist wirklich ein geiler Trip.
Sehr schön. Gibt es noch mehr Fragen aus dem Publikum? Ja? Ich komme mal zu dir mit dem Mikrofon, Moment.
Wie viele Figuren sprichst du?
Es gibt, einige von euch habe ich das vorhin gezeigt, glaube ich. Es gibt die deutsche Synchronkartei.de. Kann man eingeben, deutsche Synchronkartei.de. Auch wenn euch andere Sachen interessieren, wer spricht jetzt George Clooney oder sowas, kann man da mal suchen. Und dann gibt ihr den Namen, der ist ein bisschen kompliziert, da hinten könnt ihr euch, ich gebe da Autogramme und mache Audios und so weiter, da könnt ihr euch den Namen mal abfotografieren. Wenn ihr den eingebt, dann werdet ihr scrollen und dann, da sind über 900 Sachen aufgelistet. Das sind 500 Kinofilme oder Fernsehfilme und die anderen 400 sind dann Serienrollen. Das heißt, also jeder Eintrag hat dann, ich weiß nicht, 6 Folgen, 12 Folgen, weiß ich. John Boy hatte dann 300 oder so, ne? Also in der Art. Und das ist nur ein Teil von dem, was ich tatsächlich gesprochen habe. Also es dürften ungefähr einige tausend sein.
Wow, okay.
Das auf die Frage. Das erklärt auch vielleicht, wenn manchmal kommen Leute an so einen Tisch und sagen, sag mal, du hast doch da in diesem einen Krimi, hast du doch diesen Massenmörder. Tut mir leid, weiß ich nicht. Soll ich euch erzählen, wie Synchron funktioniert?
Ja, sehr gerne.
Also, weil dann kommt natürlich die Frage, Star Wars, sag mal, hast du gewusst, was da... Nein, Das war 1978, ich habe 61 angefangen. Ich habe die ganze Zeit gedreht, Theater gespielt, Hörspiele gemacht, synchronisiert. Teilweise durch 5 Studios am Tag. So, dann heißt es, pass auf, da ist ein Film, wir machen ein Casting, 3 Leute sprechen pro Rolle drauf. Und dann kam eine Woche später, ja, pass auf, du bist es geworden, das ist ein Film, spielt im Weltall, wir machen das nächste Woche. Hast du Anschlusstermine, mit wem muss ich anderen, mit welchen anderen Aufnahmeleitern muss ich das abstimmen? Okay, 2 Tage Aufnahme für diese Rolle damals. Heute macht man das im halben Tag. Und dann gehst du halt hin, machst den Film, 2 Jahre später heißt es, pass auf, wir haben also einen Film gemacht vor 2 Jahren im Weltall, da gibt es jetzt einen 2. Teil. Und dann gab es nochmal 2 Jahre später den 3. Teil und dann war 20 Jahre Pause und dann kamen die Blu-rays auf den Markt und dann hieß es plötzlich, pass mal auf, Pfannstätter lebt die schon in Bayern, komm mal nach Berlin, da sind so 10 Takes, die musst du noch machen, das ist so ein Bonusmaterial, das haben wir damals nicht synchronisiert. Also so muss ich mal vorzustellen, wie dieser Job läuft. Ne? Ich komme also heute ins Studio, heute sind wir geixt, das heißt, wir sind alleine vor dem Mikrofon, das geht wegen der Technik, weil die hinten auch hören, was der andere schon gesprochen hat. Das ist ja alles elektronisch. Früher war das ja alles analog, hätte man das nicht gewusst. Da waren wir alle noch zusammen vor dem Mikrofon. Die wollten, es kennt keiner mehr von euch, aber das war eine große, du kennst sie, war eine große Familie mit, ich weiß nicht, 8 Enkelkindern. Und dann war wirklich das Problem, es gab dann Takes, da hast du wirklich ein Mikrofon und das sind 6 Leute in diesem Take, die da reden müssen. Und dann haben wir wirklich dann versucht, so, schläfst du schon, Mary, ey? Ja, weißt du, so von, man musste ranspringen ans Mikrofon, weil einfach so viele Leute dabei waren. Und dann hat man natürlich auch 10-mal probiert, weil wenn 6 Leute in so einem, oder lass es 3 sein, einer verspricht sich, alle müssen nochmal. Einer ist zu lang, einer überlappt zu früh. Fängst du nochmal von vorne an. Deswegen wurde es erstmal geübt, so 10-mal. Und dann wurde es aufgenommen auf so einem Schnürsenkelband, auf so einem braunen, wer kennt noch so ein altes Tonbandgerät? Weil das waren relativ billig. Und dann, wenn der Kopierer nachher, der wurde überspielt auf so ein Perfoband, das war teuer. Und dann war das Band auch irgendwann voll und dann wurde ein Bandwechsel gemacht, da konnte man in die Kantine gehen und so. Heute geht das alles hintereinander weg. Also in der Zeit, wo wir früher 10 Takes gemacht haben, machen wir heute 50. Und das ist ungefähr so die Quote, die sich verändert hat. Und ich gehe dann also ins Studio heute, wenn wir geixt sind. Und dann kommt der Regisseur und sagt, pass mal auf, Georg, wir machen hier CSI Miami. Du bist ein Mafioso, ich zeig dir mal 3 Takes. Und dann hörst du so, wie der dann sagt, so, you didn't pay. I'm sorry, I have to kill you. Und dann sagst du, so, du hast nicht bezahlt. Tut mir leid, dann muss ich dich töten. Also du siehst, du hörst ihn schon, wie der gesprochen hat. Du machst es einfach nach, im Grunde. Hört sich das einfach an, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Aber die Technik, da mache ich mir keine Gedanken nach 60 Jahren drüber. Während ich den höre, habe ich schon so einen inneren Rhythmus. Also synchron, beim Fernsehen haben wir 25 Bilder pro Sekunde, beim Kino sind es 24 Bilder. Das heißt also, wir sprechen auf 3-4 Felder genau. Das ist dann ein Achtel Sekunde oder so. Also kann man sich vorstellen, wir sind in der Lage und wir sehen auch sofort, dass zum Beispiel der sagt dann nicht, so you didn't pay, sondern er sagt, so you didn't pay. Dann sage ich also nicht, so, du hast nicht, sondern ich muss sagen, so, du hast nicht bezahlt. Ich muss also auch diesen Rhythmus übernehmen, damit dann die Sachen, ne, und bezahlt geht auf pay. Aber ihr seht auch ganz schnell, schlechte Synchronisation wird ganz oft gemacht, dass wenn es im Englischen time mit dem Mundschluss heißt, kommt im Deutschen Zeit und das ist offen. Da graust es mich jedes Mal, also da reißt es mich immer raus. Ich gucke gerne einen Film, ich gucke nicht auf Synchron. Aber wenn es nicht funktioniert, dann sehe ich das plötzlich und dann ärgert es mich. Und achtet mal drauf, wenn einer was von Zeit sagt und der macht Mund zu, dann hat der Time gesagt. Dabei kann man das gut umschiffen, man kann das irgendwie anders, man kann das Wort Zeit woanders hinsetzen, damit hinten dann, ich bist zur falschen Zeit gekommen, dann hast du gekommen, du bist auf Time. Ne, solche Tricks. Also, aber das ist nicht meine Aufgabe, das macht der. Also, wie synchron funktioniert, ich habe euch erst erklärt, wie das so läuft. Dann geht es hintereinander weg, dann mache ich meine 20 Takes. Ich mache den Take 37, dann scrolle ich auf dem Tablet hoch auf 58, dann sage ich den Satz, dann sage ich den Satz und dann gehe ich raus und ich weiß gar nicht, mit wem ich geredet habe. Ich weiß gar nicht, worum es eigentlich. Ich weiß, es ist ein Mafioso. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt Al Pacino ist oder den anderen. Ich mache ja meine Sätze bloß. So, und synchron geht so, da wird ein amerikanischer Film als Beispiel oder ein Manga in Japan gemacht, dann gibt es diesen Film, der kommt nach Deutschland zu einer Firma, dann wird in der Regel ein Rohübersetzer beauftragt, der also Native Speaking Japanese ist oder so, der kann das dann übersetzen, aber natürlich nicht mit der deutschen Syntax und auch nicht auf Synchron gecheckt. Und dann kommt diese Rohübersetzung wie so ein Rohmaterial zu dem Dialogautor. Das ist meistens auch der dann die Regie macht. Weil das ist immer ganz wichtig, dass die Leute, die Regie machen, auch wissen, also gerade bei Pokémon oder so, wenn du da 1000 Folgen hast, es sollte man als Regisseur wissen, was in Folge 400 gewesen ist, damit man also die Namen auch richtig ausspricht. Ihr habt das bestimmt alles schon leidvoll erfahren, dass manchmal irgendwelche Sachen nicht stimmen, ne, die dann, da wisst ihr mehr als die dann, die da hinten sitzen. Aber normalerweise macht der dann aus dieser Rohübersetzung ein sprechbares Buch, was der deutschen Syntax entspricht. Weil die Engländer haben ja immer das Prädikat woanders als wir. Die haben ein Subjekt-Prädikat-Objekt und die machen ja Subjekt-Objekt-Prädikat. Dadurch würde das also schon mal anders klingen. Und dann, ich komme hin, ich kriege das fertige Produkt, ich kriege diesen Text und deswegen habe ich ungefähr 20 Sekunden Zeit, diesen Take zu machen und dann kommt der nächste Take. Ja.
Gleich mal eine Anspruchsfrage vielleicht dann. Oder gibt es hier eine Frage dazu gleich? Noch nicht? Okay. Ist es denn so, dass die Dialogautoren dann auch selber Synchronsprechererfahrung haben, dass sie das einschätzen können besser? Oder sind das Leute, die kommen eigentlich aus einem ganz anderen Feld?
Absolut. Es ist also eigentlich alles, also hier unser, der den Peter spricht, den Family Guy oder den Will Smith, der Jan Odle, der macht auch Synchronregie, Manuel Straube, also alles, die ganzen, hier unser Martin Umbach, der den George Clooney spricht, der macht dann sogar diese Kunstausbildung, wo ich vorhin gesagt habe, dass ich da Steuer- und Sozialrecht mache, der zeigt dann den Leuten, macht dann Regie mit denen. Und der versucht denen zu erklären, dass sie versuchen müssen. Also es war wirklich irre. Ich habe mal zwei Leute gehabt, die haben gesagt, von diesen, das nennt sich Yellow Submarine, können wir mal bei dir zugucken? Sag ich, ja klar. Und dann hatten wir Mittagspause. Und dann habe ich gesagt, hat der Tonmeister gesagt, ich lasse den Take einfach laufen als Endlosschleife. Dann können die Jungs mal ein bisschen drauf sprechen. Und da war das so ein Investigator, war so ein Schwarzer, der musste so eine weiße Frau verhören und musste sagen, excuse me, where do you have been last Saturday at 12 o'clock? Und dann steht dann der eine, das war kein Job, der hatte noch nicht mal, hätte nicht mal Angst haben müssen, dass er jetzt versagt. Der sagt, also abgesehen von der Technik, aber zu lang, darum geht es nicht, das kann man alles dann lernen. Aber Entschuldigung, wo waren Sie am Samstag um 12? Nee, pass auf. Der macht das 30 Jahre. Der verhört die Leute 30 Jahre lang. Das ist ein Job wie jeder andere. Der hat nichts gegen die Frau, der ist kein Rassist. Der ist einfach nur, er fragt sie, wo waren Sie am Samstag um 12 Uhr? Ja. Wo waren Sie am Samstag um... Nee, so würde der nicht reden. Der würde sagen... Wo waren Sie am Samstag um 12 Uhr? Und diese Nuancen kriegen die Leute nicht hin oft. Das ist schon erstaunlich. Das für mich, also, aber wir alle haben ja mit irgendeinem Job mal angefangen und wissen ja, der erste Tag war anders als der nach zwei Jahren. Ne?
Sehr schön. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Nee,
Jonas? Dann stelle ich noch eine Frage. Ich habe tatsächlich eine ganz. Und zwar, du hast ja vorhin erwähnt, dass du oder dass ihr jetzt eigentlich nur noch so drei, vier Takes vorgespielt kriegt und dann müsst ihr eigentlich gleich rein. Ne? Und dass du dann auch so ein. Ist es dann generell für dich einfach auch zu imitieren? Also, du sprichst ja sehr unterschiedlich. Du sprichst Glenn Quagmire, der ja eine sehr. Cartoonfiguren haben oft eine sehr extreme Stimme, ne? Eine überzeichnete eigentlich.
Ja, aber natürlich, also die suchen wir, wenn vor 15 Jahren oder wann ich damit angefangen habe, dann sag mal, wie machen wir das jetzt? Sagen wir das ein bisschen mehr so, ein bisschen nasal, so, dann haben wir das gefunden und dann bleibt das ungefähr so.
Okay.
Aber gerade bei Quagmire war es lustig, das war am Anfang, als das erste Mal dieses kam, da hatte ich dann Probleme. Ich bin ja ein Perfektionist und ich will das richtig gut machen und dann habe ich gesagt, so, und dann hast du aber, ich habe ja gesagt, wir haben ja keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir machen es anders. Wir machen jetzt. Und das kleben wir zusammen. Das haben sie auch gemacht und es war dann okay. Dann hat mich natürlich das unheimlich gewurmt. Aber man hätte jetzt keine Zeit gehabt, um 10 Minuten jetzt zu üben oder völlig aussichtslos. Also bin ich morgens in der Dusche, bis ich dann irgendwann sagen konnte. Und dann bin ich dort 3 Tage später in der Beta und nebenan im anderen Studio waren die noch mit der Serie zugange. Und sagen, Matthias von Stegmann macht Simpsons und Family Guy. Und sagt, Matthias, letztes Mal war dieser Tag da. Ja, ja. Sag, ich würde den gerne nochmal machen. Ach komm, der war doch in Ordnung. Sag ich, na komm, der war nur in Ordnung. Ich habe das. Na okay, dann haben sie mich schon eingeladen. Ist ja heute elektronisch möglich. Dann habe ich einmal gigidi gesagt und dann war das in Ordnung und gekauft. Also, aber es ist einer der seltensten Fälle, wo wir irgendwas nochmal nach. Der geht auch auf Convention als Regisseur von diesen Comics und die Geschichte erzählt er immer. Die anderen Kollegen sind froh, wenn sie wieder raus sind und der Puncher kommt am nächsten Tag und sagt, er will es nochmal machen.
Haben wir Fragen aus dem Publikum? Ja, gerne. Dann tritt gerne ans Mikrofon.
Hallo, eigentlich 2 Fragen wegen Charakter Quagmire. Erstens, wie sind Sie überhaupt an die Rolle drangekommen? Und zweitens, wussten Sie schon von Anfang an, was das für eine Rolle ist, was das für Konsequenzen haben könnte und so weiter und so fort? Weil es ist schon eine spezielle Rolle.
Ich fange hinten an, also nein, natürlich hat man nie eine Ahnung, was. Wie bei Star Wars wusste ich nicht, dass wir später mal auf einer Convention sitzen werden und deswegen Autogramme geben. Und es ist ein Job wie jeder andere gewesen. Eben gesagt, mit dem Gigedi, das ging dann in die Hose, das musste ich nochmal machen. Und dann kommt, wir machen natürlich, eine Staffel hat dann, ich weiß nicht, 12 Folgen. Ich bin jetzt, wenn ich nach Deutschland wieder fahre, bin ich am Mittwoch wieder im Studio mit Family Guy und mit Smithers. Für Simpsons. Der Smithers hat meistens immer so 5-6 Takes in der ganzen Staffel. Und der Quagmire hat immer 150, aber wirklich in den 12 oder 13 Folgen. Und manchmal hat er auch nur 20 und so. Ich habe, glaube ich, 1,5 oder 2 Stunden. Das heißt, so ungefähr 60 Takes muss ich machen dann in der Zeit. Und du hast gefragt, also das, ich komme dann dahin und vor 15 Jahren, sage ich es mal, ich müsste jetzt googeln. Ich musste sowas selber googeln, ne? Also ich mache das sehr lange jetzt. Aber man hat mich mit Sicherheit geholt, weil ich sehr schnell sprechen kann. Und der Quagmire ist ja auch, der spricht ja auch sehr schnell immer, sehr schnell mit der Schnauze. Dann so. Ich habe euch ein Audio vorhin gemacht, ne? Sagen wir das mal ganz kurz, stellt euch vor, ich sage jetzt euren Namen nicht, dann mache ich dann so, das macht mir so einen Spaß. Für jemanden, der das dann für eine Spende mache ich dann ihm so eine Mailbox-Ansage und die geht dann so: Hallo, ich bin Glenn Quagmire von Family Guy. Ja, ich weiß, ihr wolltet Jerome sprechen, aber der ist mit der Ramona gerade im Schlafzimmer und ich habe die Aufgabe, die blöden Anrufe entgegenzunehmen. Ich kann mal gucken, vielleicht haben sie ja gerade Zeit. Ich guck mal durch Schlüssel. Okay, nach dem Signalton bitte. Tschüss. Ne? Sowas. Das geht halt schnell, ihr merkt ihn, dann ist es
sehr schön. Sehr gut. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Ja, sehr schön.
Geht's los.
Einfach einen Augenblick, genau. Perfekt. Das ist, mehr wollte ich auch nicht machen.
Also ich bin ja auch so jemand, ich kann nicht weitergucken, wenn die Synchro nicht stimmt. Ganz viele Serien, ganz viele Filme. Warum passiert es, dass Rollen, die wir von der Kindheit kennen, jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, Dominik Auer, Inuyasha, wurde weitergeführt, ist jetzt ein Anime, aber da gab es ja auch mordsmäßig Probleme. Wie passiert sowas? Warum setzt man jemanden schlagartig um, obwohl es für, sag
ich mal, er noch lebt, große, meinst du?
Nicht nur das, sondern weil es auch eine ist große eine Gruppe ist, wo man jetzt sagt, okay, das ist ausschlaggebend, dass die Stimme stimmt.
Zu 90% kennt es am Geld. Also zum Beispiel habe ich ja den Murdoch in A-Team gesprochen. Das waren die ersten 50 Folgen. Er hat die Ghetto gekauft. Das war in Bayern, haben wir das gemacht. Unser lieber verstorbener Elmar Wepper hat den Face gemacht. Ne? Und dann haben wir die 50 Folgen gemacht. Und dann hat RTL 5 Jahre später die Serie, die restlichen 200 Folgen gekauft und hat die in Berlin synchronisiert. Und wir haben es halt in München gemacht. Und dann ist eine ganz einfache Rechnung. Da sagt man, ich kann doch nicht die 4 Schauspieler, kann ich doch nicht hier. Das sind ja die 4 Hauptdarsteller, B.A. und Murdoch und weiß schon, Face und der Hannibal. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und der halt eben, die dann nach Berlin jedes Mal, Hotel, Fahrt, kein Geld da. Da reicht's nicht. Und es gibt noch einen zweiten Grund, das ist relativ selten, aber das passiert auch. dass irgendwie, es wurde ja früher, hatten wir ja, ich weiß nicht, nur das ZDF und ARD, dann kamen dritte Programme, dann kamen in den 90er Jahren die Privatsender und da wurde ja alles synchronisiert, was jemals irgendwann alte Bruce Lee-Filme irgendwie B, C, D, F-Produktionen. Wir haben teilweise nachts synchronisiert. Und jetzt gibt es also so schlechte Filme, ne? Und auch so ein Sylvester Stallone oder ein Schwarzenegger haben mal angefangen. Und dann kriegst du als Firma so ein Bundle, nennt sich das, kriegst du dann drei Filme, Pauschalpreis 40.000, hier, synchronisieren sie das mal. Und dann machen die dieses Bundle auf und dann ist Sylvester Stallone drin. Und dann wäre das Thomas Danneberg, der jetzt schon verstorben ist. Und Thomas Danneberg nimmt halt 3.000 am Tag. So, dann macht er zwei Tage, da ist schon ein Viertel von der ganzen Produktionskosten weg. Geht nicht. Also kriegt er dann eine andere Stimme. Ja. Weil ich muss einfach dazu sagen, das hört sich jetzt so viel an mit den 3.000. Also meine, ich habe eine sehr hohe Gage, ich kriege 100 Euro, wenn ich irgendwo hinfahre und 5 Euro für so ein Take. Und wenn jetzt hier Family Guy, wenn der 60 Takes macht, dann sind das 300 Euro, sind es also 400 Euro für die ganze Staffel, entschuldige. Für die ganze Staffel, also davon kannst du nicht reich werden. Das ist Arbeit, ganz normale Arbeit. Wenn du sehr viel arbeitest, kannst du auch 8.000 oder 9.000 verdienen im Monat. Aber es ist nicht hier, dass du dir Häuser kaufen kannst oder was. Im Gegensatz zu Werbung. Bei Werbung, da verdient man mehr Geld. Aber wie gesagt, Synchron ist nicht so toll bezahlt. Und das ist die, ich habe euch die Top-Gage gesagt, ne? Es gibt halt natürlich, der Anfänger kriegt 2,50 Euro und 25 Euro Kommengage. Und wenn er für 10 Tanks kommt, hat er 50 Euro verdient. Also wenn er dann Fahrtkosten hat mit dem Benzin von 15 Euro, dann hat er 35 Euro, die muss er versteuern und Sozialabgaben zahlen, dann geht er ja mit 7 Euro nach Hause. Also nur mal eine Vorstellung davon zu kriegen. Aber da wir gerade übers Geld reden, fällt mir noch was ein. Es gibt sehr oft die Frage, wie kann man Synchronschauspieler werden? Ich habe euch ja schon ein bisschen erzählt, wie schwierig das ist und das ist nicht. Aber es gibt im Internet ganz viele Angebote, wo drin steht, hier, ne, ich bilde Sie aus zum Synchronschauspieler. Ich habe dir, Andrea, vorhin das erzählt. Ich hatte auf der North Force eine Volunteer-Mädchen neben mir gesagt, sag mal, Georg, ich habe jetzt den Synchronabschluss gemacht. Sag ich, was hast du gemacht? Synchronabschluss in Stuttgart. In Stuttgart? In Stuttgart gibt es keine Studios. Wir synchronisieren 60% in Berlin zu 30% in München, ein bisschen Hamburg, ein bisschen Köln. Und da musst du quasi vor Ort sein. Also aus Stuttgart holt dich keiner. Ja, ich habe mich auch schon gewundert. Ich habe jetzt alle Firmen angeschrieben, die haben ja nicht mal geantwortet. Sag ich, du, das gibt's gar nicht, was du da machst. Hast du da Geld für bezahlt? Ja, 4.800 Euro. Dann denke ich, na, leck mich am Arsch. Deswegen, an jeder Convention erkläre ich euch immer, ich habe gesagt, hast du mal zwei Fragen gestellt? Hast du die erste Frage gestellt, wer seid ihr? Was habt ihr gesprochen? Was habt ihr für eine Erfahrung? Sprichst du Will Smith? Sprichst du Mark Hamill? Sprichst du irgendjemanden, den ich kenne? Da werden die mit Sicherheit nichts nennen können. Und dann kannst du noch die nächste Frage stellen, wen habt ihr denn ausgebildet? Kannst du mir eine Referenz geben? Kann ich den mal anrufen und fragen, ob der seine Miete davon bezahlen kann? Wird auch keine Antwort kommen. Das ist ganz einfach. Die beiden Fragen, wenn die nicht beantwortet können, und sie können in 99% der Fälle nicht beantwortet werden, oder in 100% der Fälle, dann wisst ihr, es ist fake. Ja.
Okay, da war noch eine Frage, wenn ich mich nicht irre. Genau, sehr schön, dann komm auch ans Mikrofon.
Ich probiere mal eine bisschen ungewöhnlichere Frage. Ich vermute, du achtest sehr viel auch im Alltag auf Stimmen. Du analysierst wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie Leute sprechen oder wo sie herkommen können, nein?
Wenn ich einen Film gucke, also ich gucke nie auf Synchron, ich gucke immer den Film. Und ich finde immer eine, ihr kennt es, Fußballfan? Jemand Fußball? Ja? Wann ist ein Schiedsrichter gut? Wenn du gar nicht merkst, dass er da ist, oder? Und so ist es beim Synchron auch. Wenn du nicht darüber nachdenkst, wenn der spricht Deutsch da oben, dann ist alles in Ordnung. Und ich kriege meine Kollegen nicht mit. Das kann ich mal das als kleiner Sidestep. Man fragt immer oft mich, sag mal, wirst du Luke Skywalker, fragen die Leute immer nach deiner Stimme? Nee. Weißt du, worauf man mich anspricht? Auf den Smithers. Ich stehe in der Kasse und sage, Entschuldigung, kann man hier auch mit Kreditkarte bezahlen? Sind Sie Synchronsprecher? Sprechen Sie den Smithers in den Simpsons? Der Junge hat im Kinofilm hatte er im Abspann einen Satz. der hat in der Serie immer, das heißt immer, Georg, pass mal auf, wir machen Simpsons, der hat 6 Takes, wann hast du Zeit, komm, ich leg dich in die Mittagspause. Du kommst und dann müssen wir gar keinen Termin machen. Wenn du da in München bist, dann komm vorbei. Der spricht nicht, der sagt ab und hier mal einen Satz, da einen Satz. Und die Leute, den erkennen die. Aber Family Guy sowieso nicht, ist ja ein bisschen anders. Und, aber auch Luke Skywalker oder so, weiß ich nicht. Also auf den sprechen sie mich an. Jetzt nicht jetzt jeden Tag, sondern einfach passiert so 3-mal im Monat ungefähr. Ne?
Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage aus dem Publikum, falls es irgendwie... Nee, keine Fragen? Okay.
Okay.
Dann hast du noch... Möchtest du noch was sagen? Wolltest du noch was loswerden?
Ich habe euch gewarnt vor dem Internet.
Ja.
Vor den,
das
vor
ist
den
eine Fake- gute allgemeine Geschichten, Warnung.
Dass man da Dings... Und ja, ansonsten, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, wenn euch noch eine Frage einfällt oder wenn ihr einfach quatschen wollt, ich rede auch über andere Sachen, über Quantenphysik gerne oder über Neurologie, ich sitze da hinten. Ne? Bin ich noch bis 18 Uhr da, glaube ich, oder so. Alles klar.
Sehr schön. Ja, dann einmal einen großen Applaus für Hans-Georg Pantschak. Vielen, vielen Dank.